USS La Roca, Sternzeit 57037,9. Chief Axel Bolayi betätigte die Kontrollen und steuerte La Roca, das Beiboot des Captains, mitten hinein in die aufgewühlte, stark ionisierte Atmosphäre. Malvenfarbene Meere und grünbraune Kontinente rückten in Sichtweite des kleinen Schiffes. Hoch aufragende Säulen aus Feuer und Rauch tauchten den morgendlichen Himmel in ein wütendes Orange und kamen schnell so nah, dass der Chief gezwungen war, das Beiboot vorsichtig um sie herumzuschlängeln. Akar saß neben dem Chief und brütete über sein kürzliches Vorgehen. Er hatte Captain Riker darüber informiert, dass er an den Rettungseinsätzen persönlich teilnehmen wolle und dass er dafür das Beiboot requirieren müsse, das einzige Nutzschiff der Titan, das nicht für die Rettungsmission eingesetzt wurde. Bis jetzt war das kleine Schiff für den Notfall als Rettungsboot ein kürzliches Vorgehen. Er hatte Captain Riker darüber informiert, dass er an den Rettungseinsätzen persönlich teilnehmen wolle und dass er dafür das Beiboot requirieren müsse, das einzige Nutzschiff der Titan, das nicht für die Rettungsmission eingesetzt wurde. Bis jetzt war das kleine Schiff für den Notfall als Rettungsboot in Reserve gehalten worden. Aber die derzeitige Mission entsprach Akars Definition von einem Notfall. Akar wurde an Bord der La Roca von Lieutenant Feren Denken begleitet, dem nun einarmigen Matallianer, dem seine Verletzung während des Einsatzes im romulanischen Viquerul-Gefängnis zugefügt worden waren, sowie von Paolo und Coasa Rossini, den zwei polynesischen Ingenieuren. Sie waren groß und stark, was vielleicht von Hilfe sein könnte, wenn sie auf Widerstand treffen sollten. Aus dem Bericht, den Tufok verfasst hatte, waren die Bewohner der Stadt Le Fay-sur-Parique auf ihren eigenen Tod versessen, jederzeit bereit, sich für ihren Glauben zu opfern. Und auch wenn es dem Geist, wenn nicht sogar dem Wortlaut der obersten Direktive zuwiderlief, war Akar entschlossen, sie von diesem völlig unnötigen Opfer abzuhalten. Die anderen auf dem Beiboot würden ihm dabei helfen. Er wusste nicht, ob sie es wegen seines Rangs unter Zwang taten oder weil sie mit seiner Denkweise übereinstimmten, aber das war ihm auch egal. Denken und die Rossinis waren bereits mit den schwarzen Tarnanzügen ausgestattet, die das Sicherheitsteam während des Gefängniseinsatzes auf Romulus getragen hatte, und Akar begann ebenfalls einen anzulegen, obwohl der größte verfügbare Anzug schon fast unerträglich eng für ihn war. Sie würden die Tarnfunktion der Anzüge eigentlich nicht benötigen, aber die Standardschutzanzüge wurden momentan alle von den Ingenieursteams gebraucht, die an der äußeren Umrüstung des Vanguard-Habitats arbeiteten. Und Akars Gruppe brauchte irgendeine Art von Schutz, um den Plan des Admirals auszuführen. »Wir nähern uns der Enklave, Admiral«, sagte Bolayi, »noch 2 Kilometer entfernt.« Akar beobachtete die schnell herannahende Wüstenebene, die gerade durch Energieblitze und starke Hitze verzerrt wurde. Beim Anblick der Energieblitze dachte der Admiral, »Der Tod ist wirklich auf dem Weg zu euch, aber wir auch.« »Das Scannen ist schwierig mit der ganzen atmosphärischen Ionisierung«, sagte einer der Rossini-Zwillinge, während er von seiner Konsole aufsah. Der andere Rossini ergänzte, »Ich schätze, dass sich ein Großteil der Bevölkerung im Inneren der kuppelförmigen, achteckigen Struktur befindet, die wir gerade ausgemacht haben. Ich messe dort mindestens 14 Lebenszeichen von verschiedenen Spezies.« Akar zeigte auf Denken, der am Transporter bereitstand.
»Beamen Sie sie rein, sobald Sie die Koordinaten haben, Mr. Denken.«
Einige Augenblicke später drehte sich Akar zum hinteren Bereich um und warf einen Blick auf die verschiedenen Kanister mit Anästhesien, die auf der Transporterplattform bereitstanden. Es war nicht schwer, Gegenstände auf diese Entfernung hinunterzubeamen, trotz der atmosphärischen Ionisierung. Und wenn alles nach Plan lief, würde die Titan schon bald in der Lage sein, jedes lebende Wesen in der Wüstenebene zu erfassen und hochzubeamen.
»Halten Sie Stellung über der Enklave«, befahl Akar Bolayi. »Ich gebe Ihnen ein Signal, wenn ich die Musterverstärker platziert habe.«
»Ja, Sir«, sagte Bolayi. Als sich Akar und die anderen in die geräumige, kathedralenähnliche Enklave gebeamt hatten, waren sie erstaunt über die Menge an Körpern, die um sie herumlagen. Es waren viel mehr als 14 Leute hier. Viele waren auf Stühlen zusammengesunken, während andere ausgestreckt auf dem Boden oder in den Gängen lagen. Ein schwacher Geruch von Anästhesien hing immer noch in der Luft. Denken scannte mehrere der Körper und sah dann zu Akar. »Die meisten auf den Stühlen sind tot, Sir!« Akar fühlte, wie seine Herzen in die Hose rutschten. Hatten diese Leute allergisch auf das Anästhesien reagiert? Hatte er gerade bei dem Versuch, sie zu retten, eine ganze Enklave getötet? Einer der Rossinis sprach ihn an, von einem Bereich aus, der vielleicht eine Art Altar gewesen sein mochte und in dem eine große Anzahl von Leuten in mehreren Bankreihen willkürlich zusammengesackt war.
»Sir, die meisten dieser Leute hier sind noch am Leben. Mir scheint, dass das Sakrament, das ihnen hier gespendet wurde, vergiftet war.«
Akar sah sich um, entsetzter als jemals zuvor. Er sah Kinder zwischen den Körpern liegen, einige Nael und andere, die die vielen Rassen repräsentierten, die einst von den Nael versklavt worden waren. Ihm war nicht danach nachzuprüfen, ob sie alle tot oder lebendig waren, aber er wusste, dass es getan werden musste.
»Holen Sie die Musterverstärker«, sagte er. »Fangen Sie damit an, jeden, der noch am Leben ist, zu scannen und zu markieren. Priorität auf den Kindern. Weisen Sie die Titan an, sie sofort an Bord zu beamen, als medizinische Notfälle.«
Während sich Denken und die Rossinis an die Arbeit machten, brütete Akar über die Tat der älteren Gläubigen. Unwillkürlich empfand er düstere Genugtuung darüber, dass wenigstens einige der Erwachsenen hier nicht gerettet werden würden. Er hörte, wie der Boden in einer der oberen Galerien knarrte. Als er herumwirbelte, sah er, wie jemand davoneilte und in den Schatten verschwand. Akar sprang über mehrere Körper und rief dabei in seinen Kommunikator,
»Hier ist noch jemand anderes, Mr. Bolari. Ich verfolge ihn.«
Er folgte der rennenden Gestalt auf eine dunkelgrüne, kunstvoll geschnitzte Holztreppe, aber er hatte keine Zeit, die Handwerkskunst zu würdigen. Er hielt inne und stellte seinen Phaser auf schwere Betäubung. Er war sich nicht sicher, ob er einen erwachsenen Nael oder jemand Jüngeres verfolgte. Er wusste nicht einmal, ob die Person sich als Freund oder Feind herausstellen würde. Eine Stufe zerbrach unter seinem Gewicht und er verdrehte sich den Knöchel, aber er ignorierte den Schmerz. Bald erreichte er die obere Ebene, wo er erneut anhielt, seinen Trikorder herauszog und zu scannen begann. Er fand ein Biozeichen, offenbar im dritten Zimmer, das vor ihm vom Flur abging. Akar schlich sich zum Eingang des Zimmers, seine Waffe im Anschlag, und hastete dann hinein. Auf dem Boden kniete ein in hellblaue Gewänder gekleideter Nael. In der Hand hielt er ein Buch, seine Augen waren geschlossen.
»Scheint so eine Art Geistlicher zu sein«, dachte Akar. »Er hat diesen Massenselbstmord zugelassen, ihn wahrscheinlich noch unterstützt.« In ihm kochte Wut hoch. »Stehen Sie auf!« schrie er den Nael an.
Die Kreatur erhob sich und drehte sich um. Mit den Händen umklammerte er immer noch das Buch. Akar bemerkte, dass es sich um eine weibliche Nael handelte.
»Warum sind Sie in unsere heilige Stätte eingedrungen?« fragte sie.
Ihre grauen Augenlider schlossen und öffneten sich wieder.
»Warum sind Sie bereit, Ihre Anhänger zu töten?«
»Die Lfai Sorparik sind Gläubige. Sie erheben sich in die nächste Ebene des Friedens, unbefleckt von den Maschinen der alten Erde oder sonst wo.«
»Diese Welt wird zerstört«, sagte Akar. »In ein, zwei Tagen wird es kein Ogen mehr geben, und Ihre Religion wird sterben, wenn Sie nicht mit uns kommen.«
Die Frau neigte ihren Kopf seitlich, eine Geste, die Akar als Ungläubigkeit interpretierte oder vielleicht Neugier.
»Unsere Welt mag enden, aber wir werden es nicht, und wir haben unseren Frieden damit geschlossen.«
Akar schüttelte den Kopf.
»Die Kinder dort unten hatten nicht die Möglichkeit, diese Entscheidung selbst zu treffen.«
Die Geistliche sah ihn an oder vielmehr durch ihn hindurch, bevor sie antwortete.
»Sie wissen nicht, wozu unsere Kinder fähig sind. Ihr Opfer ist für sie so bedeutend wie jenes, das sie vor vielen, vielen Ogenzyklen machten.«
Akar fühlte einen Schauer über seinen Rücken laufen.
»Wie
kann sie das nur wissen?«
»Was bedeutet das?«
fragte er.
»Sie haben für jemanden ein Opfer gebracht, der ihnen damals viel bedeutet hat. Aber sie wurden aus der Unendlichkeit zurückgerissen. Ihr Glaube hat sie darin bestärkt, dass ihr Opfer richtig und begründet war. Und sie halten an dem Zorn über ihren Retter selbst jetzt noch fest.«
Sie hielt inne und lächelte ihn an.
»Werden Sie uns nun unser Opfer nehmen?«
Akar trat misstrauisch einen Schritt zurück.
»Hat Ihnen Tufok das erzählt?«
Sie neigte wieder ihren Kopf.
»Ich kenne keinen Tuvok. Was ich weiß, kommt nur von Ihnen. Ich bin eine Gokwilaf del Faisorparik. Ich sehe viele Dinge, die waren, die sind, manchmal Dinge, die sein werden.«
Sie wandte sich ab.
»Verlassen Sie mich jetzt. Nehmen Sie mit, wen Sie mitnehmen wollen. Sie werden später entscheiden, ob Sie den Wegen der Le Faisorparik folgen wollen oder nicht.«
Als Akar vorsichtig einen weiteren Schritt nach hinten machte, drehte sie sich noch einmal zu ihm, um ihn zu betrachten.
»Aber seien Sie sich immer bewusst, dass Sie die Entscheidung getroffen haben, Ihre Wünsche über unseren Glauben zu stellen. Wie Sie mit diesem Wissen leben werden, kann ich nicht vorhersehen.«
Als er zurück nach unten und zur Enklave ging, liefen Leonard James Akar heiße Tränen über seine Wangen. Es war das erste Mal seit mehr als 30 Jahren, dass ihm so etwas passierte.